herzlich willkommen. Wir haben wieder eine neue Analytics-Sprechstunde. Wir haben ein bisschen Pause gehabt, weil es ist ja Sommer. Wir waren unterwegs. Wir haben schwierige Projekte zwischendrin gehabt. Deswegen mussten wir leider jetzt ein bisschen unregelmäßig aufnehmen. Ich hoffe mal, ab jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, wieder etwas kontinuierlicher dabei zu sein. Nichtsdestotrotz, hallo Maria.
Hi Timo.
Wie geht es dir?
Alles super. Ja, wie du gesagt hast.
Sehr gut.
Erholt aus dem Urlaub und die ersten Probleme wieder gelöst.
Yeah. Wir haben jetzt auch schon fast eine halbe Stunde vorneweg über abgedrehte Analytics-Probleme verschwendet. Verwendet.
Verwendet.
Ist das richtige Wort. Genau. Und haben die leider nicht aufgenommen, aber die sind auch tatsächlich so speziell, dass sie wahrscheinlich nur auf 5%, wenn überhaupt, der, keine Ahnung, Tracking-Szenarien zutreffen würden. Von daher ist es ein großes Geheimnis, was wir jetzt besprochen haben. Kein Geheimnis ist tatsächlich, was wir heute machen wollen. Und wir wollen uns heute mit einem, ist fast sogar auch noch ein richtiges Basic-Thema beschäftigen, nämlich mit dem Event-Tracking.
Genau. Ja, Basic-Thema, aber wichtig.
Ja, sehr wichtig, genau. Wir haben es eigentlich immer mal so ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, es ist jetzt schon häufiger in Folgen irgendwie vorgekommen, also bei den Tech-Managements. Ich glaube, selbst bei der Folge mit, wie soll man eigentlich, welche Tracking-Systeme gibt es? Da haben wir ja so ein bisschen Tracking-Systeme gehabt, die sehr eventbasiert sind, also sowas wie Mixpanel. Und haben es da ein bisschen erwähnt, aber haben es eigentlich noch nie so mal richtig komplett behandelt. Und das wollen wir heute eigentlich machen. Und ich öffne mal ganz kurz unsere Shownotes, die wir vorbereitet haben. Wir fangen an mit ein bisschen Historie. Soll ich die Historie machen oder willst du die Historie machen?
Kannst du gern machen.
Okay, ja. Ich bin sozusagen der Geschichtsbeauftragte in diesem Podcast. Das ist sicherlich auch ein bisschen an meinem Alter liegt. Genau, also. Am Anfang war nur der Page-View. Das ist das, was ich mir als erstes hingeschrieben habe, weil, das hatten wir ja mal schon ein bisschen behandelt, die ganz frühere Version von Google Analytics kannte halt nur Page-Views. Und das lag natürlich auch einfach daran, weil Websites früher einfach nur Page-Views kannten. Das heißt also, noch vor 2004 war halt eine klassische Website so, ich habe auf einen Link geklickt und eine neue Seite hat sich geladen. Das heißt, es gab einen Request an den Server und er hat eine Seite generiert. Dementsprechend war Analytics auch sehr einfach, weil es ja nur auf diesen Seitenaufrufen basiert hat und deswegen hatten wir nur Page-Views. Und irgendwann hat sich die Technologie halt ein bisschen geändert. Das heißt, es gab sowas, was man damals, ich weiß gar nicht, wie bekannt das heute noch ist, unter AJAX bezeichnet hat, also asynchrone JavaScript-Requests. Das heißt, ich konnte Interaktionen auf einer Seite machen, ohne dass ich die Seite neu geladen hat. Das heißt, also ich habe beispielsweise einen Wert in einem Feld eingetragen, habe auf Speichern geklickt und die Seite wurde nicht neu geladen, aber trotzdem hat sich was gespeichert. Und plötzlich hatte ich eine Situation, wo ich mit Page-Views gar nicht mehr so richtig viel tracken konnte. Das heißt, am Anfang hat man so ein bisschen was mit virtuellen Page-Views gemacht, aber das ist irgendwie auch nicht so richtig schön gewesen. Und deswegen gab es irgendwann Analytics-Tools, die halt eventbasiert waren. Das heißt, die sich genau auf diese Events fokussiert haben, die gar nicht so sehr auf Page-Views geguckt haben. Und dann hat Google Analytics irgendwann auch Events eingeführt. Und man kann eigentlich sagen, heutzutage ist es fast umgekehrt. Das heißt, wir leben eigentlich im anderen Extrem. Dadurch, dass es heute zum Beispiel sehr, sehr viele, oder sehr viele gibt es noch nicht, aber es kommt halt immer mehr, dass Leute Single-Page-Applications aufsetzen. Das heißt, nutze ein Framework wie zum Beispiel Angular, wie React, wie Vue und am Ende des Tages generieren diese Websites eigentlich gar keine Page-Views mehr, eigentlich nur die Initialen, wenn die Seite einmal geladen wird. Und jede andere Interaktion darüber hinaus sind eigentlich nur noch Events, die halt in JavaScript passieren. Das ist nochmal ein ganz anderes Tracking-Szenario, was wir sicherlich irgendwann auch nochmal in der Folge behandeln werden. Aber das heißt, heutzutage habe ich eigentlich in diesen Applications gar keine Page-Views mehr, sondern fast nur noch Events. Und im Mobile ist es sowieso so, dass ich eigentlich keine richtigen Page-Views mehr habe und auch nur noch Events. Und deswegen wollen wir uns heute mal angucken, was denn eigentlich Event-Tracking ist. Und für eine normale Website stellen wir deswegen einfach mal die Frage vorneweg, warum sollte ich denn eigentlich überhaupt Event-Tracking machen?
Ja, also wie du es ja gerade schon sozusagen als als in Form der Historie erklärt hast, basieren ja viele Websites, sozusagen die Vermittlung des Contents, nicht mehr nur darauf, also auf statischem Content, den die Nutzer konsumieren können, sondern die können halt interagieren und haben deswegen viele Events, die sie durchführen können, sozusagen auf der Seite. Und um das besser zu verstehen, wie interagieren die Nutzer mit der Seite, was interessiert sie besonders, wo liegt der Fokus, wo liegt das Interesse, was machen die auf der Seite, müssen wir natürlich die Events tracken, um das verstehen zu können. Nicht nur auf welcher Seite waren die, sondern was genau haben die auf dieser Seite gemacht. Und also das Nutzerverhalten führt uns am Ende dahin zu verstehen, welche Conversions haben die Nutzer auf der Seite durchgeführt. Das können jetzt.
Ja, ich glaube, wir kommen ja gleich nachher noch ein bisschen darauf, wie man so Events eigentlich ermittelt. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz guter Punkt, wo wir da zu dem, was du gerade gesagt hast, noch ein bisschen mehr sagen können. Weil am Ende des Tages Events geben dir einfach noch mehr Einsichten. Also fügen halt noch mehr Möglichkeiten, Nutzerverhalten zu messen hinzu. Kann man das so sagen?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja Nutzerverhalten als tatsächliches Verhalten. Jemand hat eine Aktion durchgeführt. Und, sag ich mal, davon ist ja nur ein spezieller Fall, welche Conversion wurde durchgeführt am Ende. Im Endeffekt ist ja alles Nutzerverhalten, was wir verstehen wollen auf der Seite und messen wollen.
Genau, und am Ende ist ja tatsächlich auch ein Page-View nur ein ganz spezielles Event. Also eigentlich gibt es eigentlich, existiert oder, sag ich mal, ist Analytics nur aus Event basierend und PageView ist einfach ein ganz bestimmtes Event, nämlich wenn eine Seite neu geladen wird.
Genau. Also wir wollen verstehen, was die Nutzer auf unserer Webseite machen, wie sie mit der Webseite interagieren und wir wollen oder wir können Events auch dafür tracken, um sozusagen, sag ich mal, andere Events auszulösen. Also wenn derjenige das und das auf der Seite gemacht hat, dann soll etwas anderes passieren. Zum Beispiel ein Marketing-Pixel, ein Facebook-Pixel oder so ausgelöst werden. Genau, also halt fürs Verständnis und aber auch für technische Anwendungsfälle kann man die Events tracken und aufzeichnen.
Stimmt, also zum Beispiel Newsletter abonnieren. Das ist ja manchmal auch was jetzt, also es gibt in manchen Fällen auch eine Thank-You-Page für die Newsletter-Abos, wo man dann sagen könnte, okay, es soll alles getriggert werden, wenn jemand auf dieser Thank-You-Page ist. Aber es kann ja beispielsweise auch einfach so ein Inline-Verhalten sein. Das heißt, unten im Footer so ein Feld, wo man seine E-Mail einträgt. Und dann klickt man einfach auf den Button und dann kommt unten nur die Meldung, du bist jetzt hast abonniert. Und das ist definitiv was man wirklich nur mit einem Event irgendwie tracken kann. Und das ist ja auch wichtig für verschiedene Marketing-Pixel, das dann zu wissen, ob jemand einen Newsletter abonniert hat.
Genau. Und gerade wenn man jetzt eine Webseite hat, deren Ziel zum Beispiel Lead-Generierung ist, also nur das Ausfüllen von einem Formular, ist das ja die Conversion schlechthin auf der Webseite, das Website-Ziel. Und dann muss man das natürlich mit einem Event tracken, wenn man keine URL dazu hat.
Ja. Dann können wir vielleicht noch mal ganz kurz schauen, wie können wir denn eigentlich Events implementieren? Also das heißt, Events sind ja, also PageViews haben ja diesen schönen Vorteil, ich implementiere einfach Google Analytics und habe sofort PageViews, weil Google der Tracking-Code halt automatisch bei jedem Aufruf einer Seite ermittelt, okay, was ist die URL, was ist der Seitentitel und schreibt das einfach als PageView weg. Events habe ich ja automatisch nicht drin. Das heißt, was muss ich jetzt machen, damit ich Events in meinem Google Analytics Account drin habe?
Genau, also wir haben drei Möglichkeiten, wie man Events implementieren kann. Die erste Möglichkeit ist sozusagen tatsächlich das Event hardcoded, also als kleine Codezeile in den Website-Quelltext mit reinzuschreiben. Sozusagen, wenn jemand auf einen Button klickt, wird sozusagen diese Codezeile, dessen das Snippet ausgeführt, sende ein Event mit genau dieser Information an Analytics. Genau, das.
Richtig, das ist etwas, was dann Entwickler einbauen muss. Das heißt, es ist ein bestimmter Code, also GA send, und dann kann man halt da gewisse Kriterien definieren. Also wir hängen da nochmal einen Link dran, wie sowas aussehen kann.
Genau. Die zweite Möglichkeit ist, ein Event über ein Data Layer Push Event zu senden. Dafür brauchen wir auch einen Entwickler, der uns ein Code Snippet in die Webseite einbaut. Allerdings wird das nicht direkt aus dem Code an Analytics gesendet, sondern wir würden dann noch den Google Tag Manager zum Beispiel oder einen anderen Tag Manager dazwischen hängen, der immer auf dieses Event hört und die Information dann an Analytics weitersendet. Das hat dann halt, also wenn man nochmal über den Tag Manager geht, hat man sozusagen mehr Management-Möglichkeiten. Also man kann das Event an bestimmte Properties zum Beispiel senden oder bestimmte Regeln definieren, wann was wohin gesendet werden soll. Das heißt, man hat sozusagen noch eine Verwaltungsebene dazwischen, mit der man noch mehr arbeiten kann, wenn man das darüber macht. Aber natürlich braucht man auch hier nochmal einen Entwickler, der einem das Event einbaut in die Seite.
Ja, und wo wir beim GTM sind, dann jetzt auch noch was. Also theoretisch kann man im Google Tag Manager halt auch man kann im Tag Manager Trigger definieren, die dann wiederum Events auslösen und beispielsweise an Google Analytics schicken. Das geht im einfachen Fall zum Beispiel, der klassische Fall, wo man sowas macht, ist bei Outbound-Links, also Links, die von meiner Website weggehen, wo ich einfach tracken möchte, okay, wie viele Leute haben welche Outbound-Links geklickt. Das heißt, da kann ich halt den Click-Trigger, den der Tag-Manager automatisch implementiert hat, nutzen, um dann beispielsweise die URL auch an Google Analytics zu übergeben und zu sagen, okay, das war ein Outbound-Link, der ist auf die und die URL gegangen und das kann ich halt direkt im Google Tag Manager definieren.
Genau, also das wäre sozusagen die dritte Möglichkeit, wie man im Events senden kann, also praktisch nur über den Tag Manager und ohne zusätzlichen Snippet dann in der Webseite. Kann man auch Button-Clicks zum Beispiel tracken, indem man dem Tag Manager sagt, wenn jemand auf den Button mit der und der ID zum Beispiel klickt, dann sende genau diese Information an Analytics.
Ja, und an der Stelle müssen wir eine ganz große Warnung oder ein ganz großes Ausrufezeichen machen, den Fall auch wirklich nur in der Ausnahme zu machen. Das Problem ist, und ich habe einfach schon zu viele Tag-Manager-Setups gesehen, wo plötzlich irgendwie fast 100 dieser Trigger waren mit, wenn Button-ID gleich sowieso hat, dann schickt das und das Event an Google Analytics. Es gibt zwei Probleme mit dieser Lösung. Eins, gerade wenn man auf diese 100 Events kommt, ist es irgendwann nicht mehr nachvollziehbar, was irgendwo getrackt wird. Das heißt, das Setup wird so kompliziert, dass ich es eigentlich nicht mehr handeln kann. Und zwei, das Problem ist halt, ich verdrahte in dem Moment ein Ereignis, also ein Event-Tracking an, mit der ID halt an eine bestimmte HTML-Auszeichnung. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt ein bisschen Redesign von der Detailseite vornehme und irgendwer ändert die IDs, weil eigentlich die ID ja mit dem Tracking nichts zu tun hat, dann geht mein Tracking halt kaputt. Und das heißt, ich verbinde da zwei Elemente, die eigentlich nicht zusammengehören. Das heißt, eine ID von einem HTML-Element nutzt man eigentlich meistens für Layout oder für eine andere Auszeichnung, aber man nutzt es halt nicht explizit fürs Tracking. Das heißt, ein Entwickler kann auch gar nicht wissen, dass am Ende ein Tracking auf dieser ID basiert. Und das heißt, die Fehleranfälligkeit ist da sehr hoch. Man kann das immer mal machen, wenn man schnell mal was tracken möchte. Dann ist es auf jeden Fall ein Weg. Man sollte aber dann immer sich die Zeit nehmen, wenn man dann diesen Test gemacht hat und man weiß, man möchte es dauerhaft irgendwie tracken, das dann einfach entweder über den Data Layer, über die Push-Events zu machen, weil das ist eine wesentlich saubere Variante.
Genau, auf jeden Fall. Ja, also ich benutze das auch eher, wenn es sozusagen zum Beispiel für eine einzelne Landingpage oder vielleicht, wenn wirklich die ganze Seite nur ein One-Pager ist mit einem Call to Action zum Beispiel, dass man den dann über so einen Click-Listener-Event trackt. Aber alles andere ist einfach viel zu, ja, fuck-up-anfällig. Langfristig gesehen.
Ja, richtig, genau. Wobei ich sagen muss, selbst da bin ich mittlerweile total dogmatisch geworden. Selbst das verbiete ich mir auf so einfachen Cases. Dann mache ich es doch direkt mit dem Data Layer. Einfach, damit ich gar nicht erst in die Falle tappe, das damit zu machen. Weil ich habe einfach schon so schlimme Tag-Manager gesehen. Also Ich habe den Schlimmsten immer noch vor Augen, wo alles so implementiert wurde. Und das war Horror. Und wir haben das Ding weggeworfen, wir haben alles komplett neu aufgesetzt, weil das war einfach nicht mehr handelbar. Sie haben selbst die Google Analytics Property weggeworfen, weil da so Schrottdaten drin waren. Das war schlimm. Naja, ja, okay, Einzelfall. Gut, dann, so kann man die Events auf jeden Fall implementieren. Das heißt also, für euch einfach wichtig zu wissen, wenn ihr mit Events arbeiten wollt, dann müsst ihr schon irgendwas, im Normalfall müsst ihr einfach was im Code implementieren. Entweder ihr macht es selbst, wenn ihr wisst, wie man sowas machen kann, oder ihr lasst es einfach durch einen Entwickler implementieren. Aber Events kommen einfach nicht so in Google Analytics. Das heißt, ihr müsst gezielt, sage ich mal, Google Analytics mitteilen, wenn ein Event getrackt werden soll. Was uns zu der Frage führt, was soll ich denn eigentlich als Events tracken? Mhm. Also wie konzipiere ich eigentlich so das Tracking von Events? Was ist so dein Ansatz, das zu machen?
Na, die allererste Frage, die man sich immer stellen sollte, ist, was ist das Ziel meiner Webseite? Was ist sozusagen die ultimative Aktion, die meine Website-Besucher ausführen können? Also können die etwas kaufen? Können die irgendwie ein Sign-up machen? Formulare ausfüllen? Und welche Aktionen liegen sozusagen auf dem Weg zu dieser finalen Aktion? Also was kann man auf der Webseite alles machen? Wo kann man interagieren? Und welche der Interaktionen sind wie wichtig für meine Conversion am Ende?
Dann ist es aber wirklich eine ganz gute Idee, sich zum Beispiel diese Customer Journey beispielshaft auch wirklich versuchen aufzuschreiben, also die einzelnen Schritte, und das auch versuchen, so detailliert wie möglich zu machen. Also selbst theoretisch, wenn man das zum Beispiel richtig genau tracken will, zu sagen, okay, im Formular muss ich erst das ausfüllen, dann muss ich das ausfüllen, dann muss ich das ausfüllen. Weil in der Theorie ist es natürlich alles was, was ich auch mit Events tracken kann.
Ja.
Ich finde, dein Ansatz macht eigentlich sogar noch mehr Sinn, das so zu machen. Ich mache manchmal tatsächlich auch eher diesen Brute Force-Ansatz. Das heißt, ich gehe einfach über die Website und gucke mir alle Elemente an, wo man theoretisch interagieren kann und wo es Sinn machen könnte, auch nochmal hier einfach dann ein Event zu feuern.
Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt gerade in der letzten Zeit, also zuerst habe ich das auch so gemacht, praktisch eine Liste erstellt mit wirklich allem, was es gibt, alle Interaktionen, die auf der Webseite möglich sind, und mir eine Liste gemacht. Mittlerweile bin ich aber tatsächlich dazu übergegangen, eher so prioritätsmäßig vorzugehen, zu sagen, okay, was ist die erste Priorität, was ist die Conversion, und dann so ein bisschen so Backwards Engineering praktisch zu machen und zu gucken, okay, was ist das Zweitwichtigste, was ist das Drittwichtigste, und dann auch so anzufangen, das zu implementieren. Also noch nicht sozusagen dieses komplette Bild zu machen, weil ich halt die Erfahrung gesammelt habe, dass häufig, wenn man dann ankommt mit irgendwie 25 Events, die alle verschiedene Ausprägungen haben können und auf verschiedenen Positionen in der Webseite getriggert werden können, hat man einfach eine unendliche Menge an Informationen, mit denen viele Marketing- oder Produktmanager jetzt gerade von kleineren Seiten noch nicht so super viel anfangen können und damit nicht unbedingt umgehen können. Das heißt, ich bin eher dazu übergegangen zu sagen, okay, zuerst kommt sozusagen der gerade Ausweg zur Transaktion oder zur Conversion. Und wenn man sich davon, sag ich mal, die ersten 2-3 Monate einen Eindruck gemacht hat, dann immer mehr Events dazuzunehmen, um sozusagen das Bild von der Webseite und von der Interaktion der Nutzer mit der Webseite zu vertiefen, zu verbreitern und mehr Informationen sozusagen langsam hinzuzunehmen, als gleich mit allem zu starten.
Das macht, denke ich, auch mehr Sinn als ich gehe mal auf die Webseite und schreibe mir alle Events runter. Also ich mache es natürlich ein bisschen unter dem Aspekt, dass ich sage, ich möchte im besten Fall halt alle Track-Events irgendwie erfassen, weil ich sie vielleicht jetzt noch nicht intensiv verwende, aber vielleicht in Zukunft verwenden möchte. Aber du hast vollkommen recht, ich kenne den Fall auch zu häufig, dass bei einer zu großen Anzahl an Events und dann vielleicht auch nicht so einer perfekten Namenskonvention, da kommen wir auch gleich nochmal ganz kurz drauf, dass dann viele einfach verwirrt sind, was für Events denn da gerade getrackt werden. Und ja, das ist, glaube ich, dein Ansatz, also für jeden, der jetzt gerade überlegt, wie kann ich meine Events strukturieren, ist, denke ich, dein Ansatz, das von Priorität hoch bis dann runter zu ordnen, dass das auf jeden Fall mehr Sinn macht. Und ich glaube, du hast auch einen sehr guten Punkt angesprochen. man sollte auch sehr, wie soll man sagen, nachhaltig und vorsichtig mit dem Event-Tracking umgehen, weil wenn man anfängt zu wild ganz, ganz viele Events zu tracken und auch zu unkonsistent nachher in der Benennung ist, dann hat man nachher ein Event-Setup, mit dem jemand anders sehr, sehr schwer nur arbeiten kann, wo dann einfach sich bei jedem immer die Frage stellt, was ist denn das jetzt eigentlich für ein Event und warum haben wir jetzt zweimal Videoplay, einmal so und einmal so und was ist denn der Unterschied? Und ja, wir kommen ganz am Ende nochmal so mit Tipps und Tricks rund um Events darauf, wie wichtig Dokumentation ist, aber an der Stelle sei schon mal gesagt, vorsichtiges und nachhaltiges Event-Tracking macht durchaus Sinn für eine saubere Datenqualität.
Ja, ich denke, man muss es halt ein bisschen an die Anwender anpassen. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit Marketing- oder Produktteams zusammenarbeitest, die schon sehr datengetrieben arbeiten und die, sag ich mal, ein gutes Grundwissen haben, wie man mit, sag ich mal, vielen Daten umgeht oder vielen Informationen, dann ist natürlich völlig also total sinnvoll, auch wirklich alles zu tracken, um halt mehr Informationen zu haben. Ja, muss man, glaube ich, immer so ein bisschen abwägen, für wen man das macht und wer damit arbeitet am Ende.
Ja, ich glaube, ich bin dazu manchmal zu Technik- und Nerd getrieben, dass ich dann immer wieder vergesse, wer muss denn am Ende des Tages damit arbeiten. Aber du hast den wichtigsten Punkt angesprochen, der für eine Akzeptanz von einem Analytics-Setup irgendwie tragend ist, nämlich wer arbeitet eigentlich damit? Und ja, da kann man Endnutzer oder jemand, der damit arbeiten soll, auch sehr schnell überfahren.
Ja, das denke ich.
Ja, genau. Also es bringt uns so ein bisschen, also wir können jetzt mal ein paar Beispiele geben, was, wenn man jetzt genau das sagt, also ne, man sagt, okay, das Ziel der Website ist beispielsweise Leads einzusammeln und man geht jetzt so ein bisschen durch, okay, wie kommen die Leute eigentlich auf der Website an, welche Schritte gehen sie denn bis zu diesem Punkt, wo sie dann am Ende des Tages zu einem Lead werden. Und wenn man da jetzt auf dieser Strecke durchgeht und schaut, okay, was wären jetzt eigentlich so Events, die man tracken kann? Das heißt, man kann auf der Website halt nach folgenden Dingen Ausschau halten. Also normal an der Stelle ist halt, ich schaue halt, wo habe ich ein Formular, wo habe ich Buttons, die Leute klicken können. Es bringt uns ganz kurz zu der Frage, das werde ich heute manchmal gefragt, warum sollte ich denn eigentlich nochmal extra Buttons tracken als Event, obwohl ich ja nachher auf der Seite auch sehen kann, die ja auf Basis, also ich klicke zum Beispiel auf einen Button, mehr Informationen und komme dann auf eine nächste Seite. Und dann könnte ich jetzt sagen, ja, wieso? Ich sehe doch anhand der nächsten Seite, die wird ja als Pageview getrackt, wie viele Leute sind auf die nächste Seite gekommen. Warum macht es jetzt Sinn, auch nochmal den Button zu tracken? Meine Hauptantwort ist dann, es kann ja sein, dass ich mehrere Wege habe, wie ich auf diese Zielseite kommen kann und nur jetzt den Traffic, also klar, ich kann mir halt im Navigationsfahrt-Report in Analytics angucken, wer war vorher auf Seite X und ist nachher auf Seite Y gekommen. Das ist aber manchmal auch einfach kompliziert, sich das so aufzusetzen. Deswegen ist ein Event an der Stelle einfach viel leichter, weil dann kann man sagen, okay, hat CTA XY geklickt? Das ist nachher für mich in der Auswertung auch leichter. Ich weiß nicht, hast du noch andere Argumente, weshalb man durchaus auch Buttons einfach tracken sollte als Event?
Nee, also man muss sich ja immer fragen, welche Entscheidung will man damit treffen oder was will man, welche Informationen will man sammeln? Und dasselbe wie, was du jetzt mit den Buttons angesprochen hast, funktioniert ja auch mit der Frage, soll ich die Navigation tracken? Also Klicks auf irgendwie Navigationspunkte. Und dann ist immer wieder, also ist nur die Frage, die ich mir stelle, hat der Nutzer mehrere Möglichkeiten? Also möchte ich wissen, macht der Nutzer A oder B? Was interessiert ihn mehr? Wo schaut er mehr hin? Wo findet er die Informationen? Hier oder dort? Und sobald ich diese sozusagen zwei Möglichkeiten habe, dann macht es auch Sinn, das zu tracken, weil dann kann ich ja Informationen daraus gewinnen. Wenn es jetzt einfach nur, sag ich mal, eine Navigation gibt und jeder, der auf die Seite über uns kommt, hat die Navigation über uns geklickt, dann brauche ich das nicht tracken, weil dann weiß ich, der hat es da geklickt, wenn er auf die Seite gekommen ist.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Also im Endeffekt schauen, kann ich mit dem Event zu dem Tracking, was ich sowieso schon habe, einfach noch eine zusätzliche Information hinzugeben, die mir dann wiederum hilft, beispielsweise die Website zu verbessern. Also gerade bei Navigation, das ist wirklich ein Dauerthema, dass man sich in jedem Projekt von größeren Websites immer fragt, soll ich jetzt die Navigation tracken oder nicht? Gerade wenn ich zum Beispiel mir noch nicht sicher bin, ob die Navigation wirklich sinnhaltig ist, dann macht es natürlich schon Sinn, die Navigation auch mitzutracken, weil ich dann auch einfach ein Nutzungsverhalten auf der Navigation ermitteln kann. Das heißt also, wenn ich eine sehr große Navigation habe und ständig die Frage ist, brauchen wir die denn eigentlich überhaupt so? Also kann die nicht vielleicht reduziert werden oder haben wir da eigentlich auch falsche Punkte drin und so weiter? Dann kann es natürlich schon Sinn machen, das Klickverhalten auf der Navigation zu tracken. Nichtsdestotrotz ist das halt ein Datenpunkt. Nachher werde ich trotzdem wahrscheinlich auch noch ein paar andere Untersuchungen machen müssen, um eine perfekte Navigation zu finden.
Ja. Gut, was haben wir noch? Genau, also neben Navigation, Buttons und so weiter gibt es ja noch weitere On-Site-Interaktionen. Also alles, was man filtern kann, sortieren kann, zwischen verschiedenen Reitern hin und her springen kann, weitersliden, also alle möglichen Interaktionen mit dem Produkt oder mit der Produktdarstellung zum Beispiel.
Genau, also gerade so Filter ist vielleicht ganz interessant, wenn ich jetzt einen Shop habe oder eine andere Liste habe, wo ich halt viele Facetten habe, nach denen ich filtern kann, dann kann ich natürlich, wenn ich das auch über Events tracke, viel besser nachvollziehen, wie Leute diese Filter nutzen. Also wo aktivieren sie was, wo deaktivieren sie es wieder. Aber es ist nachher auch in der Auswertung jetzt nicht so trivial. Das heißt also, auch hier, man muss es nicht als Event tracken. Wenn man es macht, dann macht es natürlich immer dann Sinn, wenn ich sowieso gerade sage, okay, ich möchte meine Filter irgendwie überarbeiten, ich möchte sehen, machen die so überhaupt Sinn, was wird überhaupt benutzt.
Aber wie du es gerade gesagt hast, also gerade bei On-Site, also bei diesen ganzen Interaktionen gefiltert, sortiert und so weiter, wie du gesagt hast, ist die Auswertung ist nicht trivial. Und ich finde, da muss man wirklich super, super aufpassen, welche Frage stellt man, was ist sozusagen die Hypothese und wie analysiert man die Daten, welche Antwort geben einem die Daten am Ende, dass man da wirklich sehr, sehr gut aufpassen muss, dass man die Daten nicht missinterpretiert, dass man zum Beispiel sagt, okay, es wurde nicht genutzt, zum Beispiel Filter werden nicht genutzt, aber es trifft keine Aussage darüber, warum die nicht genutzt werden. All solche Sachen muss man immer noch mal validieren, absolut. Hypothesen bilden, testen, bevor man da wirklich sagen kann, es wird nicht genutzt, weil es unnötig ist. Das muss ja nicht unbedingt der Fall sein. Und gerade bei solchen On-Site-Interaktionen ist, sag ich mal, die Fehlinterpretationsmöglichkeit ziemlich groß.
Oh ja, also deshalb, das ist aber auch fast dann wieder die klassische Analytics-Regel, alle Dinge, die ich, also alle Auffälligkeiten, die ich in den Daten erkenne, immer als Ausgangshypothesen nehmen und nicht zu sehr die Interpretation schon gleich mitnehmen, sondern einfach sagen, okay, kann ich jetzt, welche Interpretation erlauben die Daten, also welche sicheren Interpretationen erlauben die Daten und alles andere dann halt kann ich als Anfangspunkt nehmen, um das nochmal intensiver zu testen. Natürlich kann man auch Sachen finden, die vielleicht interessant sind. Also wenn man zum Beispiel sagt, man trackt die Filterauswahl und man trackt halt zusätzlich auch noch, wie viele Leute gehen beispielsweise von der Liste auf eine Detailseite. In Kombination mit beiden kann ich natürlich sehen, okay, wenn Filter XY ausgewählt wird, ist meine zur Detailseiten-Conversion-Rate sehr, sehr niedrig. Das heißt, scheinbar scheint das Ergebnis, was dieser Filter erzeugt, so schlecht zu sein, dass die Leute nicht tiefer reingehen. Also das könnte zum Beispiel ein Ansatzpunkt sein, wo man dann mit solchen Events arbeiten kann. Aber wie schon gesagt, das ist keine einfache Analyse, aber wenn ich da analysieren will, dann sind Events auf jeden Fall der richtige Weg, um es zu analysieren.
Ja.
Das nächste ist fast so ein Klassiker, ne? Also im Endeffekt Videos, also gerade wenn ich jetzt viel mit Videos arbeite, dann muss ich natürlich Events verwenden, wenn ich sehen will, wie jemand mit dem Video irgendwie interagiert. Also zu sehen, wird das Video gestartet, wie viel vom Video wurde gesehen, also meinetwegen 25%, 50, 75, 100, hat jemand wieder pausiert und so weiter. Also das heißt, Videos sind eigentlich schon der klassische Fall, wo ich mit Events arbeite. Mhm.
Genau, dasselbe ja auch bei Audio-Files, Audio-Playern.
Genau, also wenn ihr unseren Podcast auf der Website anhört, dann machen wir gar nicht, weil wir den Soundcloud-Player nutzen, aber könnten wir jetzt, wenn wir einen eigenen Player hätten, natürlich auch mittracken, wie viel habt ihr denn von der Folge auf der Website gehört. Ist jetzt für uns nicht so sehr wichtig, weil wir glauben, dass die meisten Leute den Podcast eher in den entsprechenden Podcast-Apps hören. Wenn es jetzt für uns wichtig wäre, dann wäre es halt sinnvoll, auch da Events zu tracken. Vielleicht noch ganz kurz zu Videos. Wenn ihr YouTube-Videos tracken wollt, da die Events, und ihr nutzt den Tag Manager, dann könnt ihr das mittlerweile auch ganz einfach im Tag Manager machen. Das heißt, es gibt YouTube-Video-Triggers, die, sage ich mal, automatisch im Tag Manager verfügbar sind. Das heißt, die müsst ihr einfach nur aktivieren und dann könnt ihr an Google Analytics einfach Events schicken mit, jemand hat 25, 50, 75, 100% eines Videos gesehen und gestartet, pausiert, solche Sachen. Das heißt, das müsst ihr nicht mehr über einen Entwickler implementieren lassen.
Genau, weil du gerade gesagt hast, wir haben das über SoundCloud auf unserer Webseite, unseren Podcast-Player implementiert und deswegen tracken wir das nicht. Genau, falls ihr euch jetzt fragt, warum wir das da nicht tracken, dass also alles, was Video und Audio ist und auf der Webseite eingebunden wird von fremden Anbietern, funktioniert halt alles über ein iFrame, also es wird über ein iFrame eingebunden und dadurch wird es praktisch nicht direkt auf unserer Webseite geladen, sondern in dem iFrame und darauf haben wir keinen Zugriff, wenn wir den Tag Manager oder Analytics nur auf unserer Seite eingebunden haben.
Genau. Wenn wir das machen wollten, müssten wir halt unseren eigenen Player auf der Website einbinden und dann direkt aufs MP3-File zugreifen, dann könnten wir auch alles komplett tracken. Vorteil von SoundCloud ist, SoundCloud trackt halt selbst, das heißt, wir können uns halt die Statistik natürlich auch einfach da angucken.
Genau. Ja, das nur als Info am Rande, weil ich dachte, möglicherweise fragt sich das jemand.
Das stimmt. Bei den YouTube-Videos, wie gesagt, das ist jetzt sehr speziell, deswegen ganz kurz, gewisse Player senden, auch selbst wenn sie in einem iFrame eingebunden sind oder über JavaScript eingebunden werden, senden sie dann Events nach draußen. Das heißt, sie kommunizieren sozusagen mit dem eingebundenen Website. Das heißt, die kann ich dann wiederum nehmen und kann die dann für mein Tracking nutzen. Aber das ist jetzt wirklich ein sehr Spezialthema. Wenn wir irgendwann mal Video-Tracking machen sollten, können wir das vielleicht nochmal vertieft behandeln.
Genau. Was haben wir noch?
So, was haben wir sonst noch?
Ja.
Ich glaube, sonst noch wichtig, vielleicht sowas wie asynchrone Interaktion, auch wenn es jetzt kompliziert anhört, aber euch dürfte das bekannt sein, zum Beispiel dieses in den Warenkorb legen, ist so ein klassisches Event. Das heißt, wenn ihr das nutzt, dann seht ihr das häufig, ihr klickt auf den Button in den Warenkorb legen, das heißt, die Seite lädt sich gar nicht neu, sondern oben rechts taucht halt einfach nur kurz ein Info auf, Artikel XY wurde in den Warenkorb gelegt. Das heißt also, die Seite lädt sich nicht neu, aber ihr wollt ja schon wissen, ob Leute irgendwas in den Warenkorb gelegt haben. Dementsprechend trackt man das an der Stelle dann halt auch einfach mit einem Event.
Genau, und dann gibt es natürlich auch sowas wie Checkout-Prozesse, wo nicht die ganze Seite neu geladen wird, sondern sozusagen immer nur so ein neuer Reiter aufgeht. Und das kann man dann halt praktisch, könnte man auch als Event tracken, sozusagen zum nächsten Checkout-Schritt weitergeklickt, sozusagen.
Genau, also auch so die klassischen One-Page-Checkouts, die es ja eine Zeit lang bei Magento ganz stark gab. Das war halt auch was, wo man sich dann entscheiden konnte, okay, track ich jetzt diese einzelne, weil die Seite hat nie neu geladen, sondern es wurden immer nur neue Blöcke angezeigt. Da konnte man das Event, entweder kann man es mit Events tracken, manche haben es auch einfach mit virtuellen Page-Views getrackt. Das ist dann, ich würde sagen, am Ende fast egal. Es ist dann einfach nur ein bisschen, wie möchte ich meinen Account strukturiert haben oder mein Tracking strukturiert haben. Ja, ich glaube, das gibt eine ganz gute Idee, was so typische halt Event-Sachen sind, die man auf der Website tracken kann. Es gibt noch so ein paar allgemeinere Events, die auch was mit Interaktion zu tun haben, aber die, sage ich mal, jetzt nichts mit speziellen Elementen auf der Seite zu tun haben. Also eins ist beispielsweise die Scrolltiefe. Ist was man verwendet, gerade im Content-Bereich. Das heißt, wenn ich jetzt einen Blog habe, dann möchte ich vielleicht auch wissen, wie viel lesen denn die Leute. Das heißt, die einfachste Variante, um das zu tracken, ist halt zu tracken, wie tief hat jemand gescrollt. Da ist es auch so, dass es mittlerweile im Tag Manager nativ implementiert ist. Das heißt, ich habe einen Trigger im Tag Manager, den ich halt auf bestimmten Stufen aktivieren kann. Ich kann halt sagen, wenn jemand 75% einer Seite gelesen hat, dann sende bitte ein Event an beispielsweise Google Analytics. Mhm.
Ich würde auch sagen, dass zum Beispiel auf Landingpages so ein Scroll-Event wichtig ist, um halt zu sehen, okay, wie viele Informationen, wie viele Produktdetails haben die Leute sich angeschaut, bis zum Ende praktisch.
Es kann sogar noch auf anderen Seiten, also zum Beispiel, glaube ich, eine Detailseite auf im Online-Shop kann auch durchaus interessant sein, zu sehen, wie viel Informationen konsumieren eigentlich Leute von der Detailseite, gerade wenn Detailseiten ein bisschen länger sind, was ja häufiger vorkommt, wenn man noch irgendwie Bewertungen, technische Details und so weiter mit dabei hat, dann kann so eine Seite auch sehr, sehr lang werden und dann macht sowas wie Scroll-Tiefen-Tracking durchaus Sinn. Das heißt, man trackt dann einfach immer diese Stufen häufig, weil man kann natürlich jeden Prozentsatz tracken, aber das wird am Ende des Tages halt nicht auswertbar. Deswegen sagt man einfach, man macht irgendwie 25, 50, 75, 100% und kann dann damit mal anfangen zu analysieren. Genau, das andere Beispiel, das haben wir vorhin schon erwähnt, Outbound Links ist halt auch so ein klassisches Beispiel, was ich häufig im Tag Manager implementiere. Das heißt, ich habe halt Links, die gehen von meiner Website weg. Und es macht natürlich schon Sinn, irgendwie zu tracken, welche, sag ich mal, ausgehenden Links nutzen denn meine User relativ häufig, um ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, was interessiert denn Leute, wenn ich irgendwo anders hin verlinke.
Was man außerdem noch tracken kann, was jetzt vielleicht so eine Art Mischung zwischen Nutzerverhalten und einem technischen Event ist, ist, dass man praktisch ein Event sendet, wenn ein Nutzer eine bestimmte Zeit auf der Webseite war, also nach 5 Sekunden oder 10 Sekunden, um, gerade wenn man halt viel Content auf der Seite hat, um dann Google Analytics zum Beispiel zu sagen, wenn jemand dieses Event gefeuert hat, also wenn jemand 10 Sekunden auf der Seite war, dann sollst du den bitte nicht mehr als Bounce oder also praktisch als Absprung zählen, selbst wenn er danach die Webseite sofort wieder verlässt.
Ja, was uns zu einer wichtigen Funktion auch von Events, gerade bei Content, so bringen kann, weil ich glaube, wir haben das bei der Bounce Rate schon mal erwähnt, wenn ich jetzt einen Blogpost habe, dann kommt es halt häufig vor, Leute kommen, suchen nach Google, nach irgendwas, nach einem Thema, kommen auf meine Website, lesen den Artikel, ein Page-View wird gesendet und danach gehen sie wieder zurück zu Google oder auf eine andere Website und lesen irgendwas anderes. Und eigentlich war es ja schon ein erfolgreiches Event, es wird jetzt aber trotzdem im Tracking als Bounce gezählt, weil halt nur ein Page-View gesendet worden ist und in dem Fall machen halt entweder so ein Scroll-Event oder halt so ein Timing-Event, wo man sagt, okay, 15 Minuten oder nicht 15 Minuten, ist Quatsch, 15 Sekunden oder 20 Sekunden, wenn jemand auf der Seite war, dann sende ich einfach nochmal ein Event, dann ist es halt was, wo ich sagen kann, okay, damit mache ich die Bounce-Rate realistischer, also natürlich verbessere ich auch die Bounce-Rate, aber ich mache die Bounce-Rate natürlich auch realistischer. Natürlich jeder, der jetzt, sage ich mal, rumhacken möchte, kann auch einfach sagen, nach einer Sekunde ein Event schicken, dann ist die Bounce Rate immer super, aber dann ist sie natürlich auch de facto nicht aussagekräftig. Ja,
wertlos.
Richtig. Ja, vielleicht noch ganz kurz, ich glaube, du hattest noch dazu geschrieben, so technische Events, das macht auf jeden Fall Sinn.
Genau.
Was hattest du da noch?
Also zum Beispiel 404-Fehler zu tracken oder auch, wenn es Formulare gibt, wo man beispielsweise eine Adresse eingibt und die Adresse dann gegengecheckt wird, ob die tatsächlich existiert, dass man, und genau, wenn dem Nutzer dann ein Fehler angezeigt wird und er im Checkout zum Beispiel nicht weiterkommt, weil dieses Formular immer einen Fehler auswirft, genau, kann man das tracken und halt mal nachschauen, wenn das halt, eine, keine Ahnung, irgendwie exorbitant hoch wird, dass man auf jeden Fall sich ein Alert setzt, dass man da nochmal schaut, also dass die IT dann da drauf schaut, ob das wirklich so okay ist oder ob man da irgendwas verändern kann, weil der Nutzer dort immer wieder einen Formularfehler sieht.
Ja, interessanter Punkt. Also Validierungsfehler als Events mittracken ist auf jeden Fall interessant. Gerade wenn man einfach sehen möchte, okay, warum verliere ich einfach so viele Leute im Checkout? Weil manchmal, wie du sagst, kann es tatsächlich ein technisches Problem sein. Manchmal kann es auch einfach sein, naja, das ist für mich immer wieder ein Ärgernis, was für Passwortregeln manche Leute verlangen. Und da ist natürlich immer gut zu sehen, wenn ich das jetzt in Analytics mittracke, dann kann ich einfach sehen, wie viele Leute kriegen gerade wieder einen Frustrationsanfall, weil sie neben dem Sonderzeichen noch ein Großbuchstaben, noch eine Zahl und es muss mindestens 14 Zeichen haben. Dann haben, ja.
Genau, daran.
Vertraut euren Nutzern, dass sie das schon gut machen.
Genau. macht's euren Nutzern nicht schwieriger, als es sein muss.
Ja.
Genau, und was man zum Beispiel auch noch tracken kann, ist zum Beispiel, ob jemand einen Adblocker in seinem Browser hat. Genau, ist natürlich jetzt interessant für Content-Seite, die zum Beispiel auf tatsächlich Ads basieren, also die sich über Ads monetarisieren, wie viel von ihren Nutzern Adblocker aktiv haben, beispielsweise.
Ja. Es sei denn, der Adblocker ist so hart eingestellt, dass auch kein Google Analytics getrackt wird.
Dann ist dann geht leider nichts mehr, ja.
Seht ihr sowieso nichts. Also gibt es auch Möglichkeiten, das zu tracken, aber das machen wir mal wann anders.
Ja, ich glaube, damit haben wir
eine ganz gute Basis.
Eine gute Liste zusammen, was man an Events tracken kann.
Vielleicht noch ganz kurz, wie benennt ihr solche Events? In Analytics habt ihr im Endeffekt drei Ebenen. Das heißt, ihr habt Kategorie, Aktion und Label. Und ihr könnt, das ist ja auch hierarchisch aufgebaut. Nachher im Frontend, wenn ihr euch das anguckt, das Event Reporting, dann geht ihr auch genau diese Ebenen runter. Das heißt, ihr geht meistens von der Kategorie auf die Aktion und nachher aufs Label. Und es macht auf jeden Fall Sinn, sich Gedanken über diese Namenskonvention zu machen. Und vor allen Dingen dann auch wirklich versuchen, gerade auf Kategorieebene nicht zu viele Kategorien zu haben, sondern, sage ich mal, ähnliche Events durchaus zu gruppieren unterhalb dieser gleichen Kategorie, damit, sage ich mal, der Einstieg gerade für eher fremde Nutzer, die zum ersten Mal in den Account gehen, für die es halt leichter ist. Und auch da versuchen immer so aus dieser, du hast es ja vorhin schon erwähnt, aus der Endnutzerperspektive zu denken, also einfach nur Klick irgendwo hinzuschreiben. Versucht, so sprechend wie möglich zu sein, wenn ihr sowas definiert. Versucht, euch in die Rolle zu versetzen, ihr macht einen Account zum ersten Mal auf und seht euch die Events an. Wie sicher ist es durch die Event-Bezeichnung, die ihr gewählt habt, dass jemand versteht, was da tatsächlich passiert ist? Also es gibt nichts Anstrengenderes, als neu in einen Account reinzukommen, und da sind halt solche Sachen wie Website, Klick, und Social und weiß ich nicht was. Also versucht mehr zu sprechen, als ihr es initial tun würdet. Wäre so mein Tipp dazu. Ich weiß nicht, hast du noch
andere? Ja, ich kann ja vielleicht mal kurz sagen, was so meine Ausgangsposition da immer ist. Also für Kategorie verwende ich häufig die Kategorien Nutzerinteraktion als erste Kategorie, dann zum Beispiel Nutzerconversions als zweite Kategorie und dann noch als Kategorie zum Beispiel technische Events. Und die Action wäre dann so etwas wie irgendwie Formular Send oder Form Send und dann der Name des Formulars. Zum Beispiel Form Send Newsletter oder Form Send More Information beispielsweise. Und im Label, also das Label benutze ich nicht immer, also oft, aber nicht immer. Also zum Beispiel, wenn es nur ein Formular gibt und die Action ist Form Send More Information, Punkt, dann ist das Event. Label verwende ich halt zum Beispiel oft, um nochmal einen Button näher zu beschreiben, wenn er an verschiedenen Seiten, an verschiedenen Stellen auf der Webseite sein kann. Also wenn es einen Button im Header und im Footer gibt, dann würde ich halt im Label dann zwischen Header und Footer unterscheiden.
Guter Punkt. Label ist sowieso ganz gut dafür, da einfach um noch mehr Kontext zu geben. Also ich nutze es zum Beispiel manchmal, wo du gerade Formulare gesagt hast, also wenn man sowas hat wie Form Send, dass man dann im Label zum Beispiel Auswahl, die derjenige im Formular getroffen hat, nochmal wiedergibt. Also gerade wenn ich im Formular halt Select-Boxen habe oder Radio-Buttons, dann kann ich zum Beispiel die Auswahl, die er getroffen hat, dann auch nochmal im Label mitschreiben, weil mir das vielleicht bei einer Auswertung hilft, zu sagen, okay, so und so viele Leute haben an der Stelle immer PayPal ausgewählt. Mhm,
genau. Was ich jetzt auch letztens überlegt habe, ist für einen Kunden, dass man über einen Button, der an verschiedenen Stellen in der Webseite war, immer auf dasselbe Formular gekommen ist. Und ich gebe jetzt sozusagen mit dem Event Form Send dieses Formular einfach, gebe ich im Label mit, von welcher Position auf der Webseite er auf dieses Formular gekommen ist.
Ja. Ja, das ist auch gut. Und da vielleicht ganz wichtig, also wie gesagt, Label ist für mich tatsächlich so eine Form von Datenfeld. Also da vielleicht nochmal gesagt, zu Events kann ich natürlich auch custom oder benutzerdefinierte Dimensionen anlegen. Das heißt, ich könnte theoretisch solche Informationen wie Herkunft auch als benutzerdefinierte Dimension schreiben, aber in den meisten Fällen ist das vielleicht auch einfach zu viel Overhead, weil das einfach nur eine Information ist, die wirklich nur an diesem einen Event hängt. Und das heißt, da kann ich einfach das Labelfeld nutzen. Ich kann mir dann ein Trennerzeichen überlegen, also zum Beispiel ein Front Slash oder ein Komma oder ein Semikolon, je nachdem, was von euren Daten her passt, und kann da dann einfach mehrere Werte in Labelfeld reinschreiben. Und ich kann nachher dann halt sehr einfach danach filtern.
Ja.
Ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Also wie gesagt, wichtig ist halt Konsistenz bei der Benennung. Also nichts schlimmer ist, wenn es eine Kategorie gibt, User-Interaktion, und plötzlich gibt es noch eine neue Kategorie Video. Und es gibt plötzlich Events, die in der ersten Kategorie getrackt werden mit Videos und dann welche in der zweiten, weil irgendwer sich beim neuen Event einfach keine Gedanken gemacht hat.
Dass dann und einfach Rechtschreibfehler. So Rechtschreibfehler in Events ist ganz, ganz, ganz schlimm.
Richtig. Ja, weil es auch jedem aufstößt. Jeder sagt dann immer, ja, können wir das jetzt hier anders? Und das Problem ist ja auch, ist einmal ein Event drin, ist es halt drin. Das heißt, ihr werdet es auch immer wieder finden. Und deswegen ein Event sei immer gut durchdacht. Das bringt uns jetzt noch ganz kurz zur schnellen Schlusskategorie, was ich nämlich sonst noch über Events wissen sollte. Vielleicht ganz wichtig, also mittlerweile gibt es halt auch was, und da könnt ihr halt immer drauf gucken, es gibt sowas, früher wurden Events einfach nur gezählt. Das heißt, immer wenn ein Event passiert ist, wurde es hochgezählt. Jetzt gibt es halt sowas, das nennt sich noch unique Events. Das heißt, da wird das Event nochmal auf Session-Basis betrachtet. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel jetzt mehrfach auf Newsletter abonnieren innerhalb einer Session geklickt hat, dann könnt ihr zum einen sehen, wie häufig hat er darauf geklickt, wie häufig insgesamt. Ihr könnt aber auch sehen, wie häufig innerhalb einer Session. Das kann für gewisse Events durchaus interessant sein. Das als eine Sache. Dann eigentlich grundsätzlich das, was wir ja gerade erwähnt haben, geht vorsichtig mit Events rum und dokumentiert sie vielleicht auch einfach nochmal an einer Stelle. Das heißt, damit später einfach nachzuvollziehen ist, wie wurde dieses Event definiert und an welcher Stelle wird es getrackt. Weil gerade wenn immer mehr Events dazu kommen, wird das irgendwann unübersichtlich.
Ich habe mir tatsächlich letztens die Mühe gemacht, eine Seite zu screenshotten und an jeden Button die genaue Event-Beschreibung, also Kategorie, Action, Label und so weiter dran zu schreiben, damit jemand sich dieses Dokument anschauen kann und sieht, aha, hier ist der Button, okay, und so heißt das Event am Ende in Analytics. Muss man jetzt natürlich nicht unbedingt machen, ja, aber wenn man sozusagen Anwender von den Daten hat oder jemand, an dem man das übergeben möchte, das Tracking-Setup, dann ist das vielleicht auch manchmal eine gute Idee.
Das ist die absolute Premium-Lösung. Da ist es natürlich 100%, ja, aber es ist super, weil da ist es 100%ig sicher, dass jeder versteht, wie eigentlich diese Events definiert worden sind. Eine Erfahrung, die ich auch gesammelt habe, ist, die vielleicht euch helfen kann, ist, eine Instanz sollte entscheiden, wie Events heißen und wie sie eingebaut werden. Das heißt also, jeder kann Wünsche dann an diese Instanz. Also es kann eine Abteilung, ein Team sein, es kann auch eine Person sein, aber dass am Ende des Tages nicht 5 Abteilungen Events definieren, weil da ist dann unterschiedlichen Benennungen und auch unterschiedliche Implementierung, ist dann einfach die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass man eine sehr heterogene Event-Landschaft hat. Also wenn ihr es schafft, ein Team oder eine Person zu definieren, die für diese Events zuständig ist, dann ist das schon eine ganz gute Möglichkeit, um, sage ich mal, eine saubere Datenqualität zu gewährleisten.
Genau, das kann ich nur bestätigen.
Ja, wenn zum Beispiel ein Team schon den Tech-Manager verwaltet, dann ist dieses Team natürlich auch prädestiniert, einfach neue Events zu definieren. Genau, ansonsten, es hilft schon, auch von Zeit zu Zeit zu schauen. Wir hatten ja mal das Thema Data Audit, auch zu Zeit zu schauen, welche Events werden dann eigentlich noch getrackt. Also gibt es Events, die vor 10 Monaten noch da waren und plötzlich keine Daten mehr bekommen. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen, von Zeit zu Zeit. Jetzt überlege ich gerade, was haben wir sonst noch? Das mit benutzerdefinierten Dimensionen habe ich gesagt. Also, es gibt manchmal den Fehler, ich habe mir aufgeschrieben, müssen manchmal auch benutzerdefinierte Dimensionen haben. Wenn ihr zum Beispiel solche Sachen macht, dass ihr sagt, ein Video wird abgespielt und ihr trackt beispielsweise als benutzerdefinierte Dimension Autor, Titel, Kategorie eines Posts und ihr habt dann ein Video drin und ihr möchtet bei diesem Video auch gerne wissen, welche Kategorie und welches Thema hat denn eigentlich der Post, wo dieses Video abgespielt wurde. In dem Fall müsst ihr die benutzerdefinierte Dimension, also diese Information, Kategorie oder Titel oder Thema, müsst ihr ja noch zusätzlich bei dem Event auch mitgeben. Weil sonst, nur weil es auf der Seite mitgegeben worden ist, heißt nicht, dass dieses Event, das automatisch, was auf der Seite gefeuert wird, die Dimension auch bekommt. Das heißt, ihr müsst es da nochmal explizit mitgeben. Nichtsdestotrotz, was ihr nicht mitgeben müsst bei einem Event, ist halt die Seite, auf der es passiert ist. Also ihr könnt euch zu jedem Event als sekundäre Dimension immer die Seite anzeigen lassen, auf der dieses Event getrackt wurde. Das habe ich früher tatsächlich häufig gemacht, weil ich mir immer Zeit gespart habe. Aber eigentlich ist es unsinnig, weil die Information sowieso da ist. So,
ich glaube,
haben wir noch irgendwas?
Ich glaube, wir sind am Ende angekommen.
Ja, leicht. Wir haben leicht überzogen. 4 Minuten. Leicht. Okay, dann lass uns schnell noch unsere abschließenden Sätze bringen mit, ihr wisst ja schon, was kommt. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, die ihr gerne bei uns behandelt haben wollt, dann geht einfach auf analytics-sprechstunde.de und da findet ihr, ich glaube, es ist auch ein Formular, oder?
Ja, ist auch ein Formular.
Genau, da findet ihr auch ein Formular. Ich weiß gar nicht, wie wir es tracken. dann findet ihr ein Formular, wo ihr einfach eure Frage stellen könnt, an uns schicken könnt. Ansonsten natürlich nicht vergessen, wenn ihr so unseren Podcast, diese Folge zum ersten Mal hört, abonnieren nicht vergessen. Ihr könnt uns bei SoundCloud abonnieren, ihr könnt uns in dem Podcast-Client eures Vertrauens abonnieren oder auch einfach bei Spotify. Genau, weil uns helfen natürlich jede Abos zu mehr Sichtbarkeit. Das gleiche gilt für Bewertungen. Wenn ihr eine Bewertung hinterlässt, hilft uns das auch, dass wir euer Feedback bekommen. Und natürlich hilft es uns auch, dass mehr Leute von dem Podcast hören.
Genau, und Feedback jeder Art könnt ihr auch gern uns direkt per E-Mail schreiben, wenn ihr mögt.
Das hören wir immer sehr, sehr gerne. Wir bekommen immer, auch manchmal einfach mündlich, wenn wir Leute treffen. Wenn ihr uns irgendwo trefft, dann zögert nicht, uns anzusprechen, zu sagen, der Podcast ist zwar ganz gut, aber... Und das Aber interessiert uns natürlich immer sehr.
Genau.
Sehr gut. Das lässt uns jetzt nur noch zu sagen, wir freuen uns, euch in der nächsten Woche wiederzuhören, in der nächsten Folge. Wir wissen noch nicht, welches Thema wir machen. Da werden wir uns jetzt gleich noch mal ein paar Gedanken drüber machen. Mhm. Aber wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, in der nächsten Woche eine neue Folge aufnehmen.
Bestimmt.
Von daher, allen eine schöne Woche. Analysiert viele Sachen. Genau, bis dahin und macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.